Hallo und herzlich willkommen zu AI und jetzt. Ich bin Robert. Wir haben eine kleine Sommerpause hinter uns. Einige sagen freiwillig, andere sagen unfreiwillig. Aber es war einfach niemand da. Es war niemand zum Sprechen da. Jetzt sind wieder Leute zum Sprechen da. Und heute eine ganz besonders interessante Person, nämlich die Barbara Lampel. Barbara, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Robert.
Sehr gerne. Barbara, wir machen hier nichts mehr selbst im AI-Podcast. Deswegen, ihr kennt diese Intros, die ich mir angewöhnt habe, hier einzusprechen und die Gästinnen und Gäste vorzustellen. Deswegen ist deine Intro komplett AI-generiert. Darf ich sie vorlesen?
Bitte, les sie vor. Oh Gott, was kommt jetzt wieder?
Barbara, du bist Verhaltensmathematikerin und Expertin für kognitive Empathie. Du leitest das Unternehmen Empathic Business. Du berätst Kundenpsychologie und datengetriebene Entscheidungsfindung. An der Uni Bielefeld und an der Hochschule Fresenius, ich korrigiere die AI hier, bist du Dozentin. Bei Lean in Germany engagierst du dich für Frauen in der Arbeitswelt. Dein Hintergrund umfasst Mathematik, Finanzen und Psychologie. Du bringst diese Perspektiven in Diskussionen über KI und deren Auswirkungen ein. Das war's. Das hat sich jetzt angehört wie bei Schulz und Böhmermann. Roach und Böhmermann oder wie die Sendung damals hieß.
So ähnlich, ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja nah dran und manchen Details stimmt es dann wieder nicht ganz.
Okay, sag uns, wo es katastrophal falsch lag.
Das mit der kognitiven Empathie, das zieht er ganz gerne, weil halt kognitive Empathie relativ wichtig ist und dann der AI wichtig ist. Hm. Aber das ist natürlich nicht unbedingt der Schwerpunkt dessen, was ich tue, aber das ist der Rest stimmt schon. Uni Bielefeld ist auch nicht ganz, ist schon richtig, aber ist immer nur punktuell. Der Fresenius, da gehe ich meinen Studenten regelmäßig auf den Senkel, das stimmt.
Okay, super. Dann ich sag kurz, wie ich es gemacht habe. Ich habe natürlich Few-Shot Prompting benutzt, ne? Also Beispiel-Prompting. Ja. Und ich habe diesmal Perplexity benutzt. Weil meine Vermutung war, wenn ich jetzt ChatGPT oder Claude frage, dann bin ich ans Cut-Off-Date des Wissens dieser Modelle gebunden. Mhm. Und du tust ja unglaublich viel. Das haben wir ja im Intro jetzt gehört. Und ich wollte das Risiko nicht eingehen, dass aktuelle Tätigkeiten vielleicht nicht bekannt sind. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich Perplexity. Das sucht ja dann auch noch im Web und erstellt was. Wo ich hingegen für Kreation schon immer die anderen Modelle nehme und Perplexity eher für Recherche. Aber hier war es ein guter Mischmasch, deswegen hat sie das Angebot.
Ne? Also Perplexity kriegt das, also die Bio ist jetzt nicht so auf, als dass man sagen würde, wow, hui, also da haben Moderatoren mich schon schlechter anmoderiert, ohne AI vor Jahren, also deswegen easy. Und Perplexity, genau dafür ist sie ja eigentlich auch irgendwie gemacht, noch dazu, weil sie halt auf relativ neuen Daten ist und ziemlich sauber auch die LinkedIn-Daten zieht, ist einer der wenigen, die definitiv besseren Abgriff von den LinkedIn Geschichten hinbekommt als so der Rest. Also deswegen, dafür ist Perplexity sicherlich so.
Das heißt, ich kann bei LinkedIn mir alles ausdenken, was ich so tue, und Perplexity gibt es dann äußerst selbstbewusst.
Das zumindest aktuell, glaube ich, könnte das zumindest ein Teil vielleicht funktionieren, man weiß es nicht so genau.
Man weiß es nicht. Okay, das freut mich, dass ich dich und meine Hilfe gut anmoderiert habe. Aber Barbara, erzähl uns doch mal, was dich eigentlich im Bereich KI so umtreibt und wie du da reingekommen bist. Was ist so dein Hintergrund?
Mit den Worten meiner Patenkinder, die das Ganze immer sehr charmant formulieren, habe ich vor einem Vierteljahrhundert eine Uni besucht. Danke, habe ich auch lieb. Und habe Mathe, Finance und Psychologie studiert. Das war in den 90er, Anfang der Nullerjahre, waren wir in diesem Aufbruch, dass danach ja haben wir die Finanzmarktkrise verursacht, die Welt quasi mit Mathematik der Finance zu erschlagen, aka Quant Finance zu betreiben. Und ich war diese Generation, die die zweite Generation davon repräsentiert, also schon darauf trainiert worden ist, im Sinne von, hey, da gab es schon Paper und Fachbücher zu. Und auf der anderen Seite kam gerade neu auf nach mit dem Platzen der Dotcom-Blase Ende der 90er, 99 rum, die Behavioral Finance, auch mit Kahneman und Co. in diesen Geschichten. Und damit bin ich gleichzeitig auch so diese erste Generation. Wobei, wie gesagt, da eben auch sehr viel normal ist. Ich habe Verhaltenspsychologie im Schwerpunkt gehabt. Das passt da alles so zusammen. Und dann landet man so als kleines Arbeiterkind in der Hochfinanzwelt. in die Multifamily Office und treibt sich da so ein bisschen rum und ist dann so das, was ich eigentlich heute immer noch bin, irgendwie immer noch der Nerd am Tisch. Das ist sicherlich das, was ich jetzt seit 20 Jahren Berufskarriere durchzieht, auch wenn ich meistens irgendwie A, weder so aussehe, noch meistens, wenn es geht, nicht so spreche. Hat mich viel Training gekostet und mache im Prinzip das wirklich konstant, Daten, AI. Ich meine, KI ist 80 Jahre alt, also deswegen haben wir es auch damals schon AI genannt. In allen Varianten, über alle Entwicklungsstufen mit, mehr so, ja, Data Science, Data Strategist, also im Prinzip gibt es ja so ein bisschen so eine kleine Pyramide, nicht der Wichtigkeit, aber der, wie viele Aufgaben können wir verteilen und die Strategen, so wie ich und Forscher, wir können immer ganz viele Teams viel auslasten, aber habe so einen Schwerpunkt auf, das mich halt immer interessiert hat, was ist eigentlich der Unterschied, wenn wir Daten modellieren, die auf menschlichen Sachen basieren, anstatt auf pur jetzt, also selbst Trading Data ist sehr, sehr nah an Sensorikdaten dran, deswegen kann man die gut physikalisch erschlagen. Und deswegen habe ich so ein bisschen auch so einen Vorsprung, was so Large Language Modellierung angeht, weil das halt eben natürlich sehr viel unstrukturierte Daten und mich das immer schon frühzeitig umgetrieben hat. Und das ist das, was ich halt heute mache. Prinzip in erster Linie Consulting, Beratung und dann kommen viele liebe, nette Kollegen, die dann häufig auch nochmal implementieren und sonst irgendwas, aber das ist so der Aufsatz.
Mhm, danke. Und wen berätst du? Sind das große Banken, kleine Fintech-Startups oder irgendwas dazwischen? Wie muss man sich das vorstellen?
Man streiche den Finance-Bereich. Ich habe zwar Finance im Angebot, ja, aber ich habe über die letzten 20 Jahre jede Branche durchconsultet, nicht mehr drauf den Bäumen war, also alle, die nicht weggerannt sind. Finance ist witzigerweise sogar eher am schwierigsten zu beraten. Hedgefonds, Private Equity sind da eher früher dran. Aber sehr, sehr viel ist spießiger Mittelstand bei mir. Also spießiger Mittelstand in Deutschland klingt ja, die definieren sich ja gerne als Mittelstand und sind halt ein Konzern. Aber auch viel Advisory Boards, Vorstandsgeschichten, einfach um der Komplexität dieses Themas Herr zu werden. Das ist so in erster Linie mein Job. Aber wir machen auch Schulungen, solche Geschichten. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Ja, und die Kundschaft hat sich natürlich über die Jahre ein bisschen verändert von Firmen, die sehr techlastig waren, hin zu das wird überall ausgeholt.
Genau. Das heißt, wie müssen wir uns das vorstellen, in deinem Arbeitsalltag? Du gehst in einen mittelständischen Konzern, in Anführungszeichen, triffst da die Geschäftsleitung und erklärst den AI.
Ja, meistens gibt es einen Schritt davor. Wir sind nicht die Ersten, die da erscheinen. Im Normalfall sind mehrere Dinge schiefgegangen. Wenn die erscheinen, es hat immer so ein bisschen was von, vielleicht lege ich mir doch irgendwann mal so ein Feuerwehrskostümchen zu oder reite auf meinem weißen Schimmel ein. Normalerweise sind mehrere Versuche irgendwie der Datenthematik, also weit noch vor AI Herr zu werden, irgendwie schiefgegangen. Wir haben immer noch nicht genügend Ahnung und jetzt eskaliert das Ganze, weil irgendjemand hat versprochen, wir kriegen das hin und dann haut das halt alles irgendwie nicht hin. Also ich würde ja immer wünschen, wir würden früher erscheinen. Das ist zwar natürlich auch, aber dann sind es meistens Schulungen, Keynotes, Vorträge, was weiß ich alles. Aber das harte Projekt ist meistens eher, es ist schon was kaputt gegangen und irgendwie läuft gar nichts mehr. Und ja, dann erscheine ich meistens irgendwie auf Geschäftsführungsebene maximal eine oder zwei Stufen drunter, aber eher zugegebenermaßen auch seltener. Und dann ist so, was machen wir denn jetzt? Und dann sitzt man da erstmal und dann betreibt man viel Aufklärungsarbeit, trinkt viel Kaffee und hofft dann irgendwie, das Projekt zu retten.
Okay, würdest du sagen, dass das Thema AI jetzt eine völlig andere Management-Attention hat als vorher das Thema Digitalisierung?
Definitiv. Ich habe immer das Gefühl, so mit dem Release von GPT-4 bin ich so out of the closet gekommen. Ich bin total in geworden. Und die ganzen Themen sind in geworden. Und Daten und AI ist auf einmal in. Also mal gucken, wie lang es hält. Aber ja, Digitalisierung war halt irgendwie immer so ein, naja, es geht schon weg, brauchen wir das wirklich? Es war irgendwie, ja, nee, also irgendwie, es hatte halt nicht so eine Management, es war schon immer irgendwie wichtig, aber eigentlich hat sich auch keiner drum gekümmert, weil, ist ja ein Transformationsprojekt, boring. Gott, da müssen wir noch so Change Management machen. Und dann dauert ja alles so lange. Und jetzt ist irgendwie, die Aufmerksamkeit ist anders gestiegen, ist aber auch definitiv, wenn Sie ehrlich sind, auch die Überforderung. Also ich habe Gott sei Dank Menschen, die sehr ehrlich und offen mit mir kommunizieren, wo einfach ganz klar ist, ey, verdammte Hacke, wir sind völlig überfordert. Also wir haben ja auch ein echtes Huhn-Ei-Problem momentan. Ne? Also du brauchst KI-Kompetenz, um KI einzuschätzen. Na, gut Nacht. Also ja, das hat sich definitiv von der Aufmerksamkeit verändert.
Interessant. Manchmal denke ich mir so, vielleicht ist AI jetzt der Beschleuniger für alles, was in der Vergangenheit liegen gelassen wurde. Die ganzen Digitalisierungsthemen, weil es jetzt auf einmal fürs Management und natürlich alle anderen auch total greifbar ist durch ChatGPT, ne?
Definitiv. Also ich
würde
sogar
sagen, wir können das zu Hause abends ausprobieren zwischendurch. Man kann alles damit machen. Es ist für jede Domäne irgendwie anfassbar. Und das war Digitalisierung im Großen und Ganzen halt so nicht. Und die Ergebnisse haben ewig gedauert, bis man sie anfassen konnte.
Ja, und wir konnten ja auch die Probleme, die wirklich genervt haben, ja auch einfach nicht lösen. Also ich meine, uns war ja immer klar, die unstrukturierten Daten sind das, wo die Magie liegt. Das ist das, wo wir irgendwie hinkommen müssen. Aber wir hatten ja auch einfach zu wenig Rechenleistung. Wir waren da nicht, bla bla bla. Aber das ist natürlich, ist es greifbarer. Und es sind halt auch wirklich die Themen, die sie halt wirklich beschäftigen. Es ist halt nicht mehr nur so ein tief im Unternehmen, in der Daten, wenn sie denn existiert, also meistens hängt man ja in der IT rum, versteckte Thematik, dann braucht die Monate, Jahre, Jahrzehnte, um Gottes Willen. Jeder, der den Job schon ein bisschen länger macht, hat so den Datenmigration Horror im Hintergrund, im Kopf, im Sinne von, oh Gott, Data Migration, wir sind 6 Jahre beschäftigt und verbrennen Millionen an Millionen. Das ist natürlich heute alles nicht mehr so und man kann halt auch andere Sachen einfach machen und deswegen ja, definitiv.
Würdest du sagen, da ist auch Peer Pressure jetzt im Thema drin, weil sich so ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin halt mit ihren Peers umgibt und die machen das auch alle, beschäftigen sich auch alle damit aus ganz anderen Branchen oder aus derselben Branche und die können gar nicht anders, als sich jetzt da auch mit zu beschäftigen?
Also es gibt einen Teil, der hat Peer Pressure. Ich würde aber nicht sagen, dass das meine Kunden sind. Peer Pressure buchen die LinkedIn AI-Experten. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. die wollen das haben. Die anderen, die wissen, dass das, was ihnen da gerade vor der Nase liegt und welche Möglichkeiten da sind, entweder eine echte Weiterentwicklung des Unternehmens sind oder ihnen auf gut Deutsch den Arsch retten kann im Geschäftsmodell. Hm. Also die anderen, die den Peer Pressure haben, die das Shiny Object haben wollen, also die landen hier einfach nicht. Dafür, glaube ich, bin ich der Falsche und die falsche Ansprechpartnerin oder so. Mhm. Die ziehe ich nicht so an, die manifestiere ich nicht. Mhm. Die anderen wissen über diese transformative Kraft, die da drin steckt, definitiv. Und sind jetzt natürlich dann irgendwie so, ja, natürlich auch bis zum bestimmten Punkt Peer Pressure. Aber das ist nicht deren Hauptmotivator. Die wollen schon was ändern, nicht nur irgendwie Zuckerguss auf irgendwas draufschmieren.
Mhm. Lass uns doch mal. Ich weiß nicht ganz genau, wer deine Kunden sind und ich will es auch gar nicht in diesem Podcast abfragen, ne? Aber lass uns doch mal vielleicht über das sogenannte Herz der deutschen Wirtschaft reden. Der kleine Schrauben- und Dübelhersteller in Baden-Württemberg, der gar nicht so klein ist, sondern gigantische Umsätze.
Also der Spezialmaschinenanlagenbau und Co., meine Freunde, no joke. Also ohne völlige Ironie, ich arbeite wahnsinnig gerne für die, ja.
Ja, das heißt, was würdest du sagen, können die mit KI machen? Also wir müssen jetzt gar nicht endlos Use Cases uns all sinnieren für diese Unternehmen, ne? Aber vielleicht kannst du was aus deiner Erfahrung sagen, was die so umtreibt damit?
Also sehr, sehr unterschiedlich. Das können sehr große Use Cases sein mit dieser horrenden Menge. Und das ist gerade sicherlich ein Thema, was wir öfters diskutieren, ist, ich habe es gerade schon angesprochen, Datenmigration, Data Quality, ohne schicke Daten, keine schicke AI, aber grundsätzlich ohne gute Daten läuft ja alles nichts. Problem ist natürlich, dass wir über die letzten 20 Jahre, ja, also zumindest als ich das professionell habe, haben wir ja häufig unstrukturierte Daten mit wirklicher Brute Force, also mit Macht in strukturierte und semi-strukturierte Daten gepresst, um irgendwie mit unseren Modellen und irgendwie unserer Analytics und irgendwie so klassisch hinzukommen. Was natürlich eben für Datenqualität sonst irgendwas. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr so richtig. Denn ein Teil, wo das Large Language Modellierung, Gen AI Use Cases großartig sind, ist diese Verarbeitung von diesen Datenmengen ganz anders zu gestalten. Also Data Quality Projekte, Datenmigrationsprojekte ganz anders zu denken und neu anzugehen. Das ist sicherlich so tief im Inneren des Unternehmens ein cooler Use Case, der meiner Meinung nach auch noch völlig unterschätzt ist und nicht hart genug ausgerollt wird. Das ist sicherlich das. Und auf der anderen Seite hast du natürlich diese sehr coolen Use Cases und ich kann eine Geschichte erzählen, die ist so quasi der Kunde, ist so der Spezialmaschinenanlagenbauer, um das mal das Feld mal zu umhaben. In ihrer Expertise, also super fachlich, auch wirklich die Nerds am Tisch, natürlich da der Physiker und der was weiß ich alles, den wir da so rumsitzen haben, Und da geht es auch um das, die Etablierung, um ging quasi so, hey, gib uns mal eine Idee, was wir mit Gen AI machen können, wo wir hinkommen können, was wären so Use Cases im Prinzip, also so ein paar Tage Workshop vor Ort, einfach um das, was ich immer mal wieder tue, diese anderen Leute quasi, die aus dieser Sensorikwelt kommen, Predictive Maintenance, was auch immer, in dieser mit Menschen zu tun, Welt abzuholen. Und beim klassischen, also ich habe schon mal kurz gesagt, ich bin so ein Arbeiterkind, außerdem bin ich so eine echte Münchnerin und Kölsche quasi emigriert. Ich unterhalte mich halt gerne mit jedem und allen. Und dann sitzt man da in dieser größeren Kantine und neben mir sitzt so der Lagervorarbeiter, der Lagerchef und erzählt mir halt von seinem Problem, wie das halt so ist. Die Lagermitarbeitenden haben ja jetzt selten Deutsch als Muttersprache. Die anderen Leute kriegst du nicht dafür geheiert. Dadurch entstehen natürlich Herausforderungen im täglichen Tun, aber auch Sachen, und ich meine Spezialmaschinenanlagenbau, wenn den gehört von außen so Kugellager, was lange in der Produktion kostet, wovon ich eins produziert habe, und dann fällt es runter, weil es ins Lager verlässt, dann ist das ein bisschen unlustig. Das heißt, spät in der Kette kann noch immer viel passieren mit extremen Auswirkungen fürs Unternehmen. Und in so einer lustigen Scherzlaune, das war auch schon letztes Jahr, also ja, weißt du, eigentlich könnten wir ja hier so, damals war es noch Whisper AI und ChatGPT im Prinzip so ein bisschen so ein Generalübersetzer, so wie wir mit Babelfisch im Ohr, um diese Sprachproblematik so ein bisschen zu hebeln. So, aus dieser Schnapsidee beim Lunch waren alle Feuer und Flamme. Das ganze Team intern, also auch unseres, war dann sofort bereit. Und was haben wir gemacht? Das Ding gebaut. Das heißt, wir haben auf einmal eine Möglichkeit für alle gehabt, miteinander zu kommunizieren. Das Ganze ist übrigens weitergezogen worden und sonst irgendwas. Jetzt also auch nicht mehr nur ein quasi Prototyp, sondern wirklich ein sauberer, solider Use Case innerhalb der Company. Und das ist, finde ich, das, was so cool ist, weil wer denkt denn jetzt bitte dran, mit seinen Lagermitarbeitern in einfachem anderen Sprachen zu sprechen, sei es Afrikaans oder Afghanisch oder was auch immer. Und diese Stimmung, die sich dadurch gedreht hat, dass sie das alle cool finden, auch übrigens witzigerweise in dem Fall sind sogar die Buchungen für die Deutschkurse nach oben gegangen, weil man es ja jetzt so viel leichter hat. Das heißt, wir haben so alle abgeholt, der Betriebsrat fand es auch noch großartig, also die Instanz, die ja heikel häufig bei Projekten ist. Und das sind halt so, das ist diese Bandbreite. Und das waren halt Sachen, die hätten wir früher ja gar nicht machen können. Ja, also es war so eine Spinner, die Idee wie, okay, so ein Babelfisch fürs Lager habe, keine Ahnung. Aber das ist halt relativ cool umsetzbar. Also deswegen, das ist die Bandbreite, wo alle was davon haben. Und klar, ich meine, auf der anderen Seite, Dokumentation, Bürokratie, Juche. Also ich meine, wenn es was kann, dann das.
Akten fressen.
Genau, Akten fressen.
Ja. Aber das finde ich einen super interessanten Use Case. Magst du mir kurz einen Einblick geben, wie sich das genau bedient? Also ich bin jetzt mal ein Lagerarbeiter da in dieser Firma, spreche also nur Englisch und die
genau,
Kollegen
sprechen... Genau, also ganz am Anfang war das allen Ernstes ein iPad, wo ChatGPT drauf
lief. Okay.
Also quasi, das haben wir dann als wirklich, es war wirklich super rudimentär. Dann hatten wir schon so die schicken Custom-GPTs, daraufhin war es dann das gebaut. Aber das war wirklich der anfängliche Use Case, war, wir haben einfach dieses Ding benutzt. Wie gesagt, ganz am Anfang mussten wir noch ein bisschen rumbauen, weil ChatGPT noch keine Sprachfunktion und sonst irgendwas hatte. Aber das war der erste und damit hatte ich eine andere direkt quasi Translation und musste noch nicht mal unbedingt, weiß Gott, welcher Sprache sprechen. Zwischenzeitlich ist das Ganze ein bisschen schicker geworden. Es läuft immer noch sehr iPad-lastig, also sehr mobil Geräte ab, die da eh alle haben, auch für quasi abhaken und halt quasi die ganze Orderbearbeitung. Und damit habe ich halt dann diese Sprachimplikationen, die jetzt dann da drin sind. Also super easy, super gut machbar und ja, also war im Prinzip fing es wirklich sehr trivial an.
Das begeistert mich einerseits, andererseits entsetzt es mich auch, dass ihr mit deutscher Ingenieursmentalität nicht zu Beginn die 100% perfekte Lösung dahingestellt habt.
Ja, das ist aber, glaube ich, das liegt an mir und meinem, ich bin ja kein Ingenieur, ne? Ja. Ja, Mathematikerin. Die Unendlichkeit und die Perfektion ist unerreichbar.
Ah, okay, nein. Daher rührt das.
Ja. Nein, also das ist sicherlich eine, ehrlicherweise, die größte Herausforderung in Deutschland auch immer dieses, also ab und an landen so Anfragen, ja, also wir hätten dann gerne so eine Gen-AI-Implikation, okay, klingt gut spannend, mit 99,9% ja, Genauigkeit.
Ja.
Auf was? Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung. Also am Ende des Tages ist es am Anfang wie immer mehr Mindset als alles andere.
Das denke ich auch. Aber schön, dass ihr iterativ zu einer von schon Anfang an guten Lösung gekommen seid und die jetzt wahrscheinlich immer besser geworden sein. Würdest du sagen, es ist immer noch, obwohl ihr natürlich viel, viel weiter seid als am Anfang mit dieser Übersetzungslösung, viel Friktion dazwischen? Man muss an ein gemeinsames iPad gehen oder guckt gemeinsam auf ein Gerät. Und wie würdest du das mit neuen Errungenschaften wie diesem neuen Voice Mode 2.0 von ChatGPT einordnen, der bald kommen soll?
Ja, also es wird sicherlich immer einfacher und auf der anderen Seite bin ich ja, weißt du, also wenn ich eins in 20 Jahren Data Science gelernt habe, Stabilität vor Performance, es läuft vor crazy shit, deswegen bin ich immer die Schlechteste für die Toolschlacht. Das ist immer genau das große Problem momentan. Die Erwartungshaltung liegt bei der Benchmark, die ich nicht delivern kann. Der Case ist cool, ist sehr klein, ist da noch Friktion, ja, aber er läuft stabil, es freut alle. Dass wir da dann iterativ weitere Sachen ausrollen können, ja, cool. Aber es geht ja gar nicht darum, hier irgendjemand, also ich meine, das ist sehr körperliche Arbeit, den kriege ich ja eh nicht ersetzt. Also darum geht's gar nicht. Habe ich natürlich eine andere, weichere, leichtere Bearbeitung. Ja, aber auf der anderen Seite, vielleicht wollen das die Mitarbeitenden auch gar nicht. Vielleicht ist dieses bisschen Friktion, die Menschlichkeit an der Stelle so viel mehr wert. Besonders, die sehen sich ja live und in Farbe, ne? Und noch dazu, wie gesagt, der Effekt ist ja rein menschlich nochmal ein anderer gewesen. Wir brauchen das Ding ja auch nach und nach weniger, weil die gehen ja jetzt alle nochmal mit neuer Freude in die Deutschkurse.
Das finde ich besonders toll, dass das so ein Ergebnis, so ein Learning war, ne? Dass man nicht immer in dieser Ersetzungsdenke verhaftet ist, sondern sich wirklich die Effekte bei den Usern anguckt und sieht, oh, okay. Die haben dadurch, durch eine Technologie, die denen eigentlich was abnehmen soll, Bock bekommen, es doch mehr selbst zu machen.
Ja. Ja. Also das ist definitiv, das ist halt genauso dieses, klar, es ist jetzt mega großartig, besonders wenn man ja neu einstellt, wo das vielleicht alles noch nicht so der Fall ist. Aber alleine, und das war dann auch so, als ich mit den Kunden nochmal Check-in gemacht habe, so dieses Feedback zu hören, so, man fühlt sich halt stärker integriert, man fühlt sich als Teil vom Team. Und ich meine, das war am Ende des Tages in Anführungszeichen halt viel nur eine Sprachbarriere. Ja, also sorry, ich bin halb ukrainisch, aber meine Mutter fand das immer ganz schlimm. Das heißt, mein Ukrainisch ist so gut wie nicht vorhanden. Schön, in der Theorie müsste ich das sprechen, in der Praxis kriege ich das nicht hin. Das heißt, ich wäre dann ausgeschlossen und andersrum genauso. Und so diese Schritte zu sehen, zu sagen, ah, okay, wir können da irgendwie so quasi das Teambuilding-Event für ein paar tausend Euro kommen und sparen, das war dann doch einfach nur so ein bisschen weniger Sprachbarriere.
Du hast vorhin gesagt, da würde ich gerne dran anknüpfen, das ist schwere körperliche Arbeit, das kann man sowieso nicht ersetzen. Du kennst den bestimmt, ich formuliere das nicht als Frage, kennst du den BMW-Case mit dem Figger-Roboter?
Ja.
Da geht es ja wahrscheinlich auch zu Teilen um schwere körperliche Arbeit, also Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer. BMW macht einen Prototyp mit dem Robotikhersteller Figger aus Kalifornien, sind die, glaube ich, die jetzt als Gehirn, ganz platt formuliert, OpenAI benutzen, das, was in ChatGPT drin steckt, und machen ein Pilotprojekt in einem deutschen BMW-Werk mit diesen Robotern. Ne? Die sollen also humanoid in einem Werk unterwegs sein und Dinge tun. Mehr weiß ich darüber auch nicht.
Ja. Ich würde sagen, also man muss hier mal so ein bisschen, das meine ich mit Realismus, in wo wir gerade stehen. Ich meine, wir stehen in der Volleskalation. Täglich passiert irgendwas Neues. Das ist großartig. Aber erstens bin ich ein großer Freund, wir könnten mal implementieren, was wir haben, und mal damit anfangen. Und das andere ist, ich finde solche Use Cases großartig. Ich fände das super cool. Aber die Frage ist immer, wann hilft mir das? Ja, so diese Exoskelette oder sonst irgendwas, wo ich auch sage, mega, könnten wir mehr davon bauen, weil das würde ganz anderen Zielgruppen helfen als den schwer arbeitenden, weil die Exoskelette ja definitiv auch bei Lähmungen und sonst irgendwas natürlich großartig unterstützen können. Aber ich glaube, das ist auch so dieses, ich sag jedem, und ich meine, ich halte genügend Kühne, und ich jedes Mal sage, we have seen nothing yet. Nur das ist keine Ausrede, nicht den Hintern hochzubekommen und die Technik zu nutzen, die wir haben, weil gerade hätten wir ja als der spießige deutsche Mittelstand die Chance, die 20, 30 Jahre verpfänden per der Digitalisierung im Prinzip aufzuholen. Wenn ich jetzt aber mit der falschen Erwartungshaltung drangehe und jetzt über Nacht wieder 10 Kilo abnehmen möchte, 100 Millionen reicher bin und irgendwie noch 50 IQ-Punkte schlauer, dann werden wir das nicht hinbekommen. Hm. Wenn ich aber sage, hey, ich kann jetzt was ausrollen, was für jetzt mir hilft, was die berühmte, bei Mitarbeitern, die berühmte Retention steigert, dass diese Mitarbeitenden länger bei uns bleiben, besser integriert sind, was auch immer alles, super. Oder ich meine, Amazon Q ist für mich eins meiner Lieblingsbeispiele, was wirklich gerade möglich ist, wo ich mir denke so, hey, das löst Probleme, die haben ja jedes große Unternehmen.
Hm? Magst du mal ganz kurz sagen, was das ist und was es tut?
Okay. Amazon Q ist basierend auf einem Large Language Modellierung ein internes Projekt, was Amazon selbst entwickelt hat, denn die haben das gleiche Problem wie alle Unternehmen auch, egal wie sehr du ein Tech-Konzern bist. Du hast Legacy Code.
Jede Menge. Code, ne?
Legacy Code. Also alten Code, der mehr oder minder gut ist, mehr oder minder schlecht ist. Und wenn dieser alte Code abgedatet werden muss und irgendwas dabei schief geht, dann haben wir CrowdStrike und wir stehen wieder dumm am Flughafen rum und nichts geht mehr. So, das heißt auch bei diesen Updates, das ist alles eine tricky Nummer und im Prinzip versucht jedes Unternehmen irgendwie alles am Leben zu erhalten und diesen Code nicht anzufassen. So, Amazon hat also festgestellt, um den, in dem Fall war es JavaScript-Code, irgendwie abzudaten, bräuchten sie 4.500 Jahre. Um die Legacy aus dem Code rauszubekommen. Na, das ist mal eine Ahnenreihe. So, sie haben jetzt Amazon Q entwickelt und hochtrainiert. Und Amazon Q kriegt das hin. Das heißt, sie kriegen jetzt quasi in 45 Minuten was erledigt, was sonst Jahre gedauert hätte und sparen jährlich 240 Millionen ein. Das ist nur die Einsparung für die Updates des Codes. Das ist nicht, es ist alles zusammengebrochen, wir haben ein größeres Problem am Laufen. Hm. Und dafür finde ich Amazon Q einfach ein extrem gutes Beispiel, wo man sieht, ah, okay, und da sind wir ja schon. Also ich meine, die neuesten Tools mit Cursor AI oder ich meine, wer mal GitHub Copilot ausprobiert hat, seitdem kann die Mathematikerin ja fast coden. sieht ja, da ist extrem viel Möglichkeit dahinter. Ne? Hm. Und das ist einfach, also wie gesagt, für mich einer dieser Use Cases, wo man ganz klar sieht, wenn man dann den Aufwand betreibt. Aber wie immer, auch da kommen wir natürlich zu einer Besonderheit des deutschen Unternehmens, Opportunitätskosten sind nicht immer Return on Investment. Hm.
Glaubst du, viele, speziell deutsche Unternehmen, schielen jetzt auch auf den Klarna-Case? Also man hat vor einigen Monaten die offizielle Case-Study von OpenAI gelesen. Da ging es darum, dass die 700 Vollzeit-Support-Stellen rationalisieren. Rationalisieren viel natürlich nicht in der Case-Study. Aber Klarna selbst war da relativ ehrlich. Ja. Die haben auch, glaube ich, kein Problem, in der Öffentlichkeit sehr stringent und hart rüberzukommen. Die rationalisieren 700 Support-Agents durch OpenAI. Ja. Glaubst du, da gucken gerade viele deutsche Unternehmen hin und laufen jetzt vielleicht Gefahr, wieder nur die Rationalisierungsklinge zu schleifen mit einer sehr viel mächtigeren Waffe?
Ja und nein. Hätten das einige gerne, dass sie das Ding unter der Rationalisierungsaspekt anpacken können? Ja. Haben die sich jetzt aktuell schon die Finger verbrannt? Ja. Der Case von Klarna ist super solide, aber auch technisch nicht untrivial. Und das ist das, was ich versuche allen mal zu erklären. Ich kann euch das Ding bauen, das könnt ihr auch, daran scheitert's nicht. Aber dann kommt das Aber hinten dran. Ob ihr dafür ausgestattet seid, sehen Sie, wenn das Licht angeht. Meistens ist das ein Nein. Das heißt, wer das unter Rationalisierungsaspekten angeht, wird sich ziemlich die Finger verbrennen, wenn er nicht bereit ist, definitiv Geld in Expertise einzugeben, die meistens nicht in-house ist. Die andere Seite, und das sehe ich ganz klar bei dem, was wir stärker machen, ist es, wir haben Mitarbeitende, da sind offene Stellen da, das sind unbeliebte Bereiche, die Mitarbeitenden sind in der Volllast, im Anschlag, die Produktivität geht immer weiter nach unten und die Unternehmen wollen irgendwie aus der Nummer raus. Ich mache einiges an Versicherungen auch. So Schadensbearbeitungen sind so ganz klassische Themen, aber grundsätzlich auch Themen, wo viel Bürokratie dahinter hängt. Wer hat denn da schon morgens Bock und will da unbedingt für arbeiten? Das heißt, die Stellen sind offen, lange offen. Man kriegt keine Leute dafür, selbst bei echt gut für deutsche Verhältnisse Top-Gehälter so ungefähr. das ist das, wo viel mehr dahinter liegt, als jetzt die Rationalisierungsklinge. Ist die Rationalisierungsklinge vielleicht langfristig davon eine Konsequenz? Ja, natürlich. Man braucht jetzt auch nicht so tun, als wäre es nicht so. Ist das jetzt aber aktuell, worauf ich mir eigentlich Gedanken machen sollte? Nein, noch dazu, wie gesagt, weil es dann meist bei den meisten Unternehmen, die wir im deutschsprachigen Raum haben, gar nicht die Grundlage dafür da ist, dass der Case so funktioniert wie von Klarna.
Also könnte man ja vermuten, ne, wenn man so ein bisschen konstruktiv und positiv denkt, es wird sehr harte Rationalisierungseffekte geben. Die wird man sehen in vielen Unternehmen, speziell durch generative KI. Mhm. Aber die können einen Shift auslösen von ganz plakativ formuliert diesen unbeliebten Sterbezimmerjobs. Ja. Die sowieso niemand will, die auf die sich lange niemand bewirbt und in der die Leute sich eigentlich auch in Bore-outs bewegen, verbrennen, die einfach unbefriedigend sind. Diese Besetzungen werden verschoben werden in einem Shift, vielleicht in völlig neue Jobs, wo man noch nicht wusste, dass es die jetzt braucht, oder in bestehende, die man auch nicht besetzen konnte. Ne? Also das können ja auch Effekte sein.
Ja, es gibt auch die ersten Studien dazu. Man sieht natürlich, und das ist genau das, warum man da auch sehr mit Bedacht vorgehen sollte. Wen wird es als allererstes treffen? Sehr Ungelernte oder weniger Gelernte, weil das sind die unliebsamen Jobs und natürlich jede Menge Frauen, weil durch die Karrieren von Frauen man meistens eher in den bürokratischen, unbeliebten Jobs irgendwann im Laufe der Karriere landet, wenn es dann eine Karriere ist, weil das die Teilzeitstellen sind. Das heißt, das ist leider auch bisher definitiv das, wo man halt sagt, ja, das ist Schmarrn, das wird so kommen, das ist auf jeden Fall da so. Aber damit erzeugen wir natürlich auch nochmal gesellschaftlich nochmal ein Problem, weil das natürlich genau diese Jobs in Teilen auch treffen wird. Hm.
Du hast gesagt, es wird vor allen Dingen auch Low-Skill-Jobs treffen. Ja. Was hältst du von der These, dass diese Technologie so transformativ ist, dass es diesmal zum ersten Mal auch High-Skill-Jobs treffen kann und wird?
Definitiv. Also wer jemals PAI, also PI.AI von Infliction getestet hat, weiß, dass der mittelklassige Coach abgeschafft worden ist. Also die Dinger sind einfach so gut. Ich kann ganz am Anfang meiner Karriere stehen und kann es als Tool nutzen oder ich kann wenig Skills haben und kann mich mit Gen AI aufskillen, Aufwand betreiben. Und auf der anderen Seite, jeder, der top in seinem Job ist, wird auch nicht von der AI ersetzt werden. Aber das, zurück zu Code. Viel Code ist, viel Dev-Arbeit ist Legacy-Code und sonst irgendwas. Und wenn ich mir angucke, auf welchem Level ich zwischenzeitlich, wenn ich denn dann will, da habe ich früher auch noch Leute für bezahlt. Definitiv. Also High-Skills-Job sind natürlich sehr viel mehr gefährdet und da sollte man weder die Faulheit noch die Arroganz walten lassen, und das ist ja so eine deutsche Unsitte, sich davor zu denken, ja, die Juristen trifft's nicht oder die Dev-Seite trifft's nicht oder mich trifft's nicht. Man gehe einfach mal davon aus, es trifft einen und jetzt ist definitiv genügend Zeit, sich vorzubereiten und das vielleicht anders zu sehen.
Ja, ich habe mir darüber auch, mich treibt das Thema tatsächlich auch sehr um. Ich finde das super interessant. Und ich glaube, dass es in diesen großen Sektionen vom Kuchen, Low-Skilled Work, High-Skilled Work, so, das ist ja sehr, sehr, sehr scharf geschnitten. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass es zum Beispiel in der High-Skilled Work auch Low-Skilled Work gibt.
Klar.
Ne, wir kennen das alle. Wenn wir High-Skilled Work machen, gibt's die unliebsamen Sachen, die einmal die Woche einfach fällig sind, nötig sind. Ne? Wenn wir jetzt mal bei Softwareentwicklung bleiben, sind das irgendwelche Updates, irgendwelche Pipelines, die kaputt sind, irgendwelche Tests, die fehlschlagen. Manche sagen sogar, Tests überhaupt zu schreiben. All das, ne? Wir sind kein Softwareentwicklungspodcast, nur mal ein kleiner Ausblick. Aber da wird's rangehen. Das ist meine Sicht auf die Dinge. Vielleicht liege ich damit vollkommen falsch.
Nee, also das kriegen ja sogar, also Tests noch nicht ganz, aber die nächste Stufe der sind ja, dass wir in die Agenten gehen. Die haben wir auch schon ein bisschen länger, aber die haben wir natürlich nie so richtig hinbekommen wie bisher. Und allein solche Sachen wie, wie oft machst du die Hood auf und würdest eigentlich wissen, um was es in dem Projekt geht, wenn du eine Doku hättest? Mhm. Okay, haben wir natürlich nicht. Also sowohl dieses, okay, jetzt haben wir eine Doku, als auch jetzt haben wir halt irgendwie einen Testrun. Wir haben natürlich, also ich meine, wir haben alle Tätigkeiten und das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Zwischen 20% und 80% der High-Skilled Labor ist keine High-Skilled Labor, sondern ist, wir klicken da, wir lesen jenes, wir müssen umwühlen, wir müssen irgendwelche repetitiven Aufgaben machen und wir kommen nicht zu anderen Dingen. Natürlich. Und da kann man ja auch clever gemacht, sich heute schon, da sind die Produktionsgewinne. Es kam letzte Woche in der Sommerpause eine Studie raus, die jetzt wirklich gezeigt hat, diese ominösen Zahlen, was bleiben wir bei der Softwareentwicklung, das ist halt gerade der Bereich, der am meisten getestet wird, deswegen gibt es am meisten Studien zu, zeigt eindeutig 26% Produktivitätssteigerung. Alter Schwede, 26% haben wir ja weiß Gott wann, also dafür müssen wir weiß Gott sonst was, da haben wir die Dampfmaschine früher erfunden, so ungefähr.
Ja, das ist im Dampfmaschinenbereich.
Genau,
ja.
Das ist halt wirklich im Dampfmaschinenbereich. Das ist nicht ein bisschen produktiver, das ist massiv produktiver. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die wir alle nutzen können und die auch die Firmen nutzen können auch. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, der attraktive Arbeitgeber und die attraktive Arbeitgeberin ist ein Punkt, das attraktive Arbeitsumfeld ist ein Punkt. Und so ein Unternehmen, was das alles irgendwie doof findet, naja, irgendwann klingelt jemand, hoffentlich nicht der Insolvenzverwalter, ne?
Wenn wir jetzt mal in so ein deutsches Unternehmen reingucken, aus deiner Brille, aus meiner Brille, wir können ja unsere Erfahrungen mal gegeneinander halten. Was würdest du sagen, welche Abteilungen, in Anführungszeichen, machen bei dem Thema AI besonders schnell zu oder reagieren allergisch oder enthalten sich oder sind einfach versteckt? Oder man kann die nicht kitzeln. Also was würdest du sagen aus deiner Erfahrung?
Also ich habe da jetzt wirklich schon so alles erlebt. Also alles. Gut, der Sales und Vertrieb macht ganz gerne zu. Also das ist ja ganz häufig, weil der Vertrieb ist immer so der Holy Grail, den darf immer keiner anfassen. Aber ich habe auch schon IT-Abteilungen erlebt, die gesagt haben, nee. Und der CFO, der alles doof findet. Also ich habe jetzt irgendwie schon mit jedem zu tun gehabt. Also jedes Pöttchen am Tisch fand schon doof. Die Juristen sind natürlich immer die heikelsten.
Okay. Das ist spannend. Deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Ich habe letzte Woche mit einem Marketingmenschen gesprochen, in auch einem mittelständischen deutschen Unternehmen, der überhaupt nicht aus der Technik kommt, aber er bezeichnet sich selbst als Frickler. Er hat so einen Frickeltrieb einfach, kann aber nicht programmieren, kommt nicht aus der Technik und krempelt jetzt das ganze Unternehmen auf AI-Adoption um. Ja. Ne? Also der guckt wirklich in jede Abteilung, wie sind da die Prozesse, was könnte man verbessern, wie könnte man dazu AI einsetzen. Er macht Schulungen im Unternehmen. Es ist ein Marketingmensch. Ne? Also
deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Blockieren können es alle. Getrieben wird es momentan am meisten im Marketing. Kleiner Fun-Fact. Unser lustiges GPT 2.0-Projekt, was wir damals beim Kunden ausrollen durften, war auch ausgetrieben aus dem Marketing. Weil die ja gesagt haben, hey komm, multiple Sprachen, sonst irgendwas, es muss doch irgendwie schon besser gehen. Lampel hat gesagt, das ist so, wir probieren das jetzt mal aus. Also ich würde sagen, blockieren kann alles, aber ich sehe momentan die meisten Tendenzen auch wirklich, dass das Marketing es vorantreibt. Ich sehe auch die am meisten sich fortbilden. Und zwar jetzt nicht nur mal ein bisschen Prompt-Schulung, nicht, dass ich die zwar auch selber gebe, aber mal das zur Seite, sondern auch wirklich in, hey, wir machen nochmal ein Upgrade an, wir gehen in Data Science Skills, Mathe-Grundlagen schrubben oder auch Code-Schrubben. Die Marketingabteilungen sind die voranpreschen. Und ich meine, so bin ich ja auch irgendwo im Marketing irgendwann gelandet. Ja, also jemand, der nie Marketing studiert hat, hat so viel Marketing und Sales Consulting betrieben über die letzten 20 Jahre. Sales ja noch nachvollziehbar, da habe ich Bock drauf, aber Marketing fand ich ja immer auch immer ein bisschen doof. Aber da war die Neugierde, da konnten wir was zeigen und das sehe ich definitiv immer noch. Also blockieren können alle, Marketing treibt es mit am meisten momentan voraus, definitiv.
Ich sage immer, Leute, die gut kommunizieren, machen meist gutes Marketing. Ob sie aus dem Marketing sind oder nicht. Ja. Marketing macht man einfach, wenn man gut kommuniziert. Ja. Aber es ist total interessant. Das habe ich auch gelesen. Ich kann jetzt leider keine Quelle nennen, aber dass es international auch wirklich sehr aus dem Marketing getrieben wird, in vielen verschiedenen Unternehmen. Und ich habe da meine eigenen Theorien zu, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Menschen natürlich extrem mit kommunikativen Problemen zu tun haben, ja, und die schon immer versuchen zu lösen, aber auch sehr geübt mit Texterstellung, Text Transformationen sind. Mhm. Also so Texten ist ja immer so ein bisschen so ein Marketing-Standard-Skill. Egal, was ich mache, kommunizieren sollte ich können. Ne? Mhm. Sonst kann ich wahrscheinlich irgendwie keinen guten Job machen. Mhm. Dass sie deswegen so nah an dieser Technologie sitzen, weil es eben da um menschliche Kommunikation geht. Mhm. Würdest du sagen, dass die Adoption und diese Technologie an sich deswegen unternehmensintern auch kritisch gesehen wird, weil Marketing das treibt?
Ja, definitiv. Definitiv. Marketing hat eh mal ein Rechtfertigungsproblem. Hm. Marketing, wenn es nicht datengetrieben ist, also wenn die Data-Seite nicht sauber aufgesetzt ist, ist ja Marketing immer nur ein Kostenblock in der Wahrnehmung des CFOs und des Finanzvorstandes im Sinne von, die geben ja eh nur Geld aus, Sales reißt immer raus, Vertrieb motzt immer, dass die Lead-Qualität nicht gut genug ist. Wozu haben wir überhaupt Marketing? Ja, definitiv. Das ist definitiv ein wichtiger Grund, dass das ist wie das Marketing, das sind die Laberbacken. Mhm. Das ist natürlich, also das ist sicherlich auch ein Teil dieser, oh Gott, jetzt machen wir schon wieder so ein digitales Transformationsprojekt. Habt ihr irgendwie mal nachgewiesen, dass ihr was könnt? Und dann sitzt du in diesem Meeting und denkst dir so, eure Kunden wachen also morgens auf und denken sich, also ich habe früher den Spruch, habe ich mal das allererste Mal, glaube ich, vor 15 Jahren oder sowas gebracht, heute ist ein guter Tag, die Depotbank zu wechseln. Die Depotbank ist da, wo dein Aktienportfolio liegt. Genau, so denkt der Kunde. Nee, natürlich nicht, es macht Sales. Und Sales spricht mit einer Person oder mit vielen Personen. Ja, mit einer. Wir sehen hier ein kleines Problem. Also es ist, ich werde mal so als besonders dreist oder bloody blonde German bezeichnet. Das hat genau diesen Grund. Ja, also ich würde sagen, dass Marketing genau deswegen mal wieder Marketing will mir nur Geld ausgeben.
Definitiv. Marketing steht intern sowieso immer auf dem Kieker, besonders bei der IT-Abteilung, ne, weil Marketing erzählt ja eigentlich nur Stuss, den die ausbaden müssen.
Richtig.
Und jetzt kommen die mit einer neuen General-Purpose-Technology, die es nur alle 20, 30 Jahre mal gibt. Und wir sollen uns damit befassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, besonders weil, sind wir halt ehrlich, und ich meine, da sollte man vielleicht einfach nicht vergessen, liebe, wer immer da auch zuhört, IT heißt Abteilung, heißt nicht Datenkompetenzabteilung. Hm. Also die IT muss sich dann um Data-Probleme und Data-Engineering und was weiß ich Probleme kümmern. Von denen haben sie ihr Lebtag noch nichts gehört.
Ich finde diesen Unterschied auch so schön. Da kann man auch philosophieren, stundenlang drüber. Ja. EDV und IT.
Oh ja. Wie laufen aber EDV definitiv ist diese Probleme?
Der deutsche Begriff, finde ich, ne? Ja. Elektronische Datenverarbeitung, da geht's um Fressen.
Ja, aber wir haben ja IT-Abteilungen, die machen gar keine EDV.
Ja, man könnte sagen, wir haben viele IT-Abteilungen in Deutschland, die eigentlich EDV-Abteilungen
sind. Ja, aber es ist definitiv alleine und ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung, je größer das Unternehmen, umso mehr ist es jetzt so, okay, wir hatten doch jetzt so einen Chief Innovation oder so einen schicken irgendwas mit Innovationsvorstand oder so einen Digitalisierungsvorstand und jetzt haben wir brauchen wir jetzt so einen Datenmenschen? Oder nicht? Brauchen wir Chief Data? Ist ja auch eine riesige Diskussion immer wieder. Okay.
Nehmen wir uns doch mal, wo wir schon beim Herz der deutschen Wirtschaft waren, wechseln wir doch mal vom kleinen mittelständischen Maschinenhersteller in Baden-Württemberg zur deutschen Autoindustrie. Ich habe heute Morgen auf Radio 1 gehört, an einem Volkswagen-Job hängen 7 andere Jobs in Deutschland dran, ne? Zulieferkette ist mal das eine, aber auch Ballungsräume, da kann bis zur Supermarktkassiererstelle alles dranhängen. Ne? Und deswegen ist das halt für Deutschland relativ wichtig, dass das gut läuft. Ja. So, und wir wollen jetzt hier nicht auf einen einzelnen Herstellern rumreiten, ne? Aber wir sind uns, glaube ich, beide hier einig, sag das bitte auch nochmal selbst, dass die Software, das Infotainment in deutschen Fahrzeugen nicht ideal ist und auch schon seit vielen Jahren.
Entschuldigung, ich bin beim anderen Autobauer. Ich habe so Mercedes. Ey, welches, was bitte? Info, was? Ich habe einen Verkehrsfunkkerzelein.
Ja, genau. Sascha Lobo hat das jetzt auch in seiner letzten Spiegel-Kolumne so schön genannt. Ne? Das Mindset erkennt man daran, wenn er sich in einen Mietwagen von XY setzt, deutscher Hersteller, ist er sowieso erstmal vom UI überrumpelt, kämpft damit und dann kriegt er erstmal eine RDS-Verkehrsfunk-Durchsage. Alle halbe Stunde gellend laut auf die Ohren gedrückt, ohne zu wissen, was er tun muss. Aber zum Kern zurück. Die laborieren alle seit vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich ist auch schon ein Jahrzehnt jetzt durch, an der In-Car-Software rum. Infotainment ist, glaube ich, wirklich der falsche Begriff. Ne? Da geht es auch darum, das ganze Auto zu steuern, ne? Nicht nur das Infotainment.
Ja.
Und die haben einfach, viele sagen, die haben den Weg zu einem Softwareunternehmen verpennt. Mhm. Und die laborieren jetzt schon viel zu lange drin rum und jetzt scheppert's ganz, ganz böse. Wenn jetzt so ein Hersteller wie VW, das haben wir in den News gelesen, hingeht und einen Deal mit OpenAI macht, der Hersteller von ChatGPT, und sagt, wir zirkeln jetzt mal außen um das Problem drumherum und lösen eine fette Facette, nämlich diese leidigen digitalen Assistenten, bei denen alle schlecht sind, einschließlich Apple, und holen uns einfach die State of the Art ins Auto, dann haben wir doch einen großen Batzen schon mal gelöst. Dann haben wir zwar immer noch ein UI, was ruckelt, was auf Touches nach 10 Sekunden reagiert, was während einer 500-Kilometer-Fahrt dreimal rebootet werden muss, aber geschenkt, wir haben einen ultra-smarten Assistant jetzt im Auto. Glaubst du, das ist der Weg? Oder das müsste man so oder so machen? Man muss aber auch noch an das Hauptproblem ran. Wie siehst du solche Meldungen?
Ist das mal, um irgendwie einen Schritt nach vorne zu machen? Ja, wäre das sinnvoll, ja, irgendwie mit wem auch immer ins Bett zu gehen, um eine Partnerschaft zu schließen und dieses digitale Assistant-Thema, um Attraktivität für den Käufer oder die Käuferin zu gewinnen. Aber zurück zu, wenn man sich, ich werde nie vergessen, es ist lange her, da gab es Meldungen, dass die Deutsche Bank auf jeden Euro, den sie verwaltet quasi, 1,20 Euro Kosten hat. So, das war eine der großen Runden, die Deutsche Bank dazu geführt hat, dass sie quasi dann nur noch 80 Cent hatte und endlich Marge hatte. Und wenn ich eins mit der Arbeit von vielen Konzernen gelernt habe, so sehr diese Lösungen relevant sind, ist, wir haben in diesen großen, je größer das Unternehmen, umso größer der Wasserkopf, umso größer ist die Ineffizienz im Prozess und so weiter. Und das ist sicherlich das, wo wir in Realität auch anders denken müssen. Und ich meine, das ist, Achtung, falls ihr jetzt mittleres Management seid, das ist da, wo der Cut über kurz oder lang garantiert gesetzt wird, weil die brauche ich nicht mehr. Ich brauche denjenigen, der am Band steht, weil so weit sind wir immer noch nicht. Ich brauche oben hoffentlich schlaue Köpfe. Ich brauche auch bestimmte Skills, aber ich brauche halt das Management für das Management des Managements. Und diese Unsitte haben sich deutsche Konzerne hart geliefert. Also deswegen kann ich da auch die Betriebsratschefin, um konkret zu sein, von VW wirklich massiv verstehen und sage so, Kinder, sorry, der am Band ist jetzt nicht unser Problem und auch sonstige Geschichten sind nicht unser Problem. Diese Software-Thematik ist bekannt seit Jahren. Also es gibt ein legendäres Interview mit dem Ford-Chef, der sagt so, ey, wir haben wie viele 100 verschiedene Anbieter, die wir in der Software integrieren müssen. Das ist ein Nightmare. Wir kommen gar nicht in einen schnelle Update-Zyklen und sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist das, was momentan oder in meiner Wahrnehmung massiv unterschätzt wird, ist, wie immer, wir sind in einer Hype-Phase und damit passiert Folgendes. Kurzfristige Effekte werden überschätzt, dann bricht es, die langfristigen Konsequenzen unterschätzt. Das, was Sie jetzt gerade sehen in der generellen Softwareentwicklung, Tech-Entwicklung, wie wir das auch alles zusammenfassen, wie diese Konstruktionen zusammenkommen, haben wir uns halt auf unserem Wohlstand sehr wohl ausgeruht und haben halt die harten Überlegungen, die da dahinter stehen, einfach scheinbar nicht unbedingt zu unseren Hausaufgaben gemacht. Und ja, natürlich muss jetzt irgendwo ran und das wäre sicherlich eine Möglichkeit zu sagen, hey, das wäre doch jetzt hier mal so ein erster schicker Move, so wir bewegen uns. Aber wenn der Konzern die Struktur nicht hergibt, dass diese Projekte überhaupt ausgerollt werden können und jeder, der mal mit einem Konzern zu tun hatte, weiß, wie schön die Idee da ursprünglich im Team external war oder hier das Startup, was wir da mal ausgegründet haben und das dann wieder zu nightmarish. Und wir sind halt jetzt mit einer General Purpose Technology an einem Punkt, wo man halt sieht, dass es auf alten Strukturen nicht funktioniert. Und das ist nicht nur die Legacy in irgendwelchen Code und irgendwelchen Data Warehouses und wie diese ganze Tech Scheiß im Hintergrund heißt, sondern auch auf alten Denkstrukturen, Managementstrukturen und sonstigen Strukturen. Damit werde ich halt nicht so weit kommen. Das ist sau unbequem. Hm. Aber ich finde es immer spannend und das ist immer so ein bisschen so, wenn Menschen still sind, also in Brüssel wurden sie interviewt, ganz konkret vom VW, so da bauen sie den Q8. Was bauen wir denn eigentlich noch? Wir haben kein Nachfolgemodell, wir wissen gar nicht, wie wir anfangen sollen. Wir machen uns echt Sorgen, wir sind seit 20 Jahren hier. Die reden. Und dann haben wir den Vorstand, der redet. Mehr oder minder. Und dann haben wir ja ganz viele Leute, die irgendwie nichts dazu sagen. Die schweigende Gruppe ist immer mir etwas Subjekt. Hm. Man sagt so, okay, also ihr wisst schon auch, was die Stunde geschlagen hat. Also wir sollten da schon ehrlich sein, dass das... Wir können jetzt ein bisschen Zuckerguss schmeißen und das würde sicherlich helfen und definitiv vorwärts preschen. Auf der anderen Seite muss man Realität sagen, wir müssen halt Strukturen neu denken oder eventuell aufbrechen.
Ist die schweigende Gruppe aus deiner Sicht das mittlere Management oder die IT oder beides?
Also mit jedem, den ich in den letzten Jahrzehnten in großen Konzernen geredet habe, die wissen ja selber über ihre Struktur. Auch der Vorstand weiß um seine Struktur. Also die sind ja nicht morgens aufgewacht und haben sich den Kopf angeschlagen und sind dumm. Also um Gottes Willen, so eine Meinung habe ich über nie jemanden drin. Aber man weiß halt sehr wohl, in welcher Umgebung man sich bewegt. Man weiß sehr wohl, wie viel man quasi eigentlich tut oder nicht tut oder wie viel man eigentlich vielleicht irgendwas managt, was gar nicht zu managen ist. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung auf mittlerem Management, das ist sehr viel Bürokratie, es ist sehr viel unnötige Prozesse, das Meeting für das Meeting des Meetings, all solche Geschichten. Und das zieht sich natürlich durch, das betrifft nie jede Abteilung, das betrifft nie jeden Menschen, das ist auch nie eine Aussage über den Menschen an sich, aber jeder von uns, wenn er sein da morgens mal im Office aufschlägt, dann sind wir nicht nur Mensch, sondern auch Rolle. Und viele dieser Rollen sind halt einfach nicht valide mehr genug. Vielleicht waren sie es auch nie. Aber dieses der Mensch an sich ist ein wertvolles, großartiges, hoffentlich Individuum. Aber die Rolle an sich kann deswegen völlig wertlos sein. Und das ist etwas, was hart ist. Dieses, und davon haben wir in vielen Konzernen einfach zu viele. Das ist ein offenes Geheimnis. Deswegen hat auch Google und Facebook so und Meta ja so viel rausgeschmissen, weil sie eindeutig overhired haben aus den falschen Gründen. Ja, das Jahr der Produktivität und Effizienz ausgerufen. Hui, also ich meine, die Top-Konzerne haben es auch verstanden. Die sind da ein bisschen anders unterwegs. Wir gönnen uns diese Strukturen leider in Deutschland etwas länger.
Das heißt, durch generative KI, durch diese Durchbrüche in den letzten Jahren, die ja noch nicht abnehmen, zudem wird das alles jetzt noch viel, viel billiger gerade, ja, stehen quasi diese Altsünden, ne, die man in den fetten, fetten Jahren nicht... Die gab es ja schon vor den fetten Jahren. Ne? Ja. Die manövrieren sich ja auch durch Krisen, so ein Speck. Ja. Dadurch, dass wir den nicht abgeschnitten haben, fällt es jetzt besonders nochmal auf. Ne?
Ja. Genau, okay. Also es ist halt immer so. Ich meine, es ist so dieses, du realisierst erst, und ich meine, ich kann hier in einem anderen Podcast lustige Long-Covid-Stories erzählen, wo ich im Nachgang mir auch denke, ja, aber ich habe es auch davor in Teilen selbst versaut, weil ich einfach nicht so auf meine Gesundheit geachtet habe. Ich war mal, falls ihr heute Bilder von mir seht, 35 Kilo schwerer, bei knapp 100 Kilo, bedingt durch eine Long-Covid-Erkrankung. Aber ich hatte davor schon die Wohlfühlpfunde und war gesundheitlich stärker angeschlagen, als mir lieb ist. Das hat mir natürlich viel mehr Aufwand gekostet, das irgendwie wieder auszugehen. Da sind wir ja alle. Der Mensch ist Mensch, ja. Und ich sage immer, liebevoll ist nicht die Komfortzone, es ist die Faulheitszone. Warum auch nicht? Und ja, diese, wenn solche durchgreifenden Veränderungen sind, dann fällt halt auch auf, wo man geschlampt hat. Das ist so. Und Sachen, die wir halt lange nicht angegangen sind oder lange, die man halt gerne geglaubt hat, man könnte sie anders angehen und die dann doch nicht funktionieren und so weiter und so fort. Zurück zur deutschen Ingenieurskunst auf den letzten Mikrometer. Das mag ja alles so seine Richtigkeit in vielen Bereichen haben, in anderen vielleicht halt eher nicht. Und das ist anstrengend. Veränderung ist immer anstrengend. Und da ist es halt viel Veränderung.
Ich verkaufe jetzt übrigens meine deutsche Kaffeemühle von einem deutschen Hersteller, deutsche Ingenieurskunst. Da ist das Mahlwerk auf den tausendsten Mikron genau tariert. Und sie hat viele Jahre gute Dienste geleistet, aber ich brauche jetzt eine amerikanische elektrische Mühle.
Ja, auch das ist so ein bisschen so, ich glaube halt, zurück zu, das Genick bricht's dir immer und vielleicht ist das auch sowas, wenn du Mathe studierst oder Data Science machst, ich kenne niemanden in dem Bereich, der nicht ein ausgeprägtes hoffentlich einigermaßen gesundes Imposter-Syndrom ist, weil mit jedem Tag, den du mehr tust, weißt du, was du alles nicht weißt. Und das fehlt halt manchmal in Deutschland, wo ich sage, so, mit welcher Haltung gehst du in den Buchladen rein? Gehst du in den Buchladen rein und denkst dir, boah, das interessiert mich alles nicht, mit meinen 5 Büchern, die ich gelesen habe, bin ich glücklich? Oder gehst du in den Buchladen rein und denkst dir, tausende von Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, wie aufregend. Das fehlt uns halt mal, also fehlt uns vielleicht hier jetzt nicht, aber es fehlt halt so ein bisschen, also diese generelle Kompetenz, die Neugierde vielleicht stärker zu haben und vielleicht auch mal 5 gerade zu sein zu lassen und was iterativ. Da sind wir vielleicht halt einfach alle nicht ganz so gut und die Strukturen geben es halt, selbst wenn der Mensch es ist, wenn es die Struktur nicht hergibt. Und ich meine, habe da nochmal so eine Runde irgendwo vertieft in einer Change-Theorie so in den USA, dann weißt du halt einfach, der schönste Veränderungswille in einer Struktur, die sich nicht verändern will, sorgt nur dafür, dass du gehst, Burnout, Bore-out hast, was auch immer. Und das sehen wir ja auch.
Ja, ich denke mir oft, Menschen, die das Imposter-Syndrom haben und immer sagen, nee, ich kann diese Rolle nicht übernehmen, weil ich habe das A nicht studiert, B habe ich nicht 30 Jahre Berufserfahrung, C habe ich das nicht. Die finden immer was sie nicht haben. Ja. Ne? Oder ich habe einfach noch nicht genug Artikel gelesen. Was ist genug? 10, 20.000. Dass gerade für die generative KI, also im Sinne der Chatbots jetzt, ne, doch so ein Schritt nach vorne sein können, weil man hat einfach einen Tutor zu Hause, der wenig bis gar nichts kostet, kann sich jedes Thema erschließen, ist nicht mehr auf Gatekeeping angewiesen oder auf halbseidene Coaches auf LinkedIn oder was auch immer. Ich fürchte allerdings, ich glaube immer noch an das, es wird noch alles gut, ne?
Ja, ist noch alles gut gegangen und wird auch immer gut.
Ja, ich fürchte allerdings, dass die Leute, die nicht am Imposter-Syndrom leiden, diese Technologie jetzt natürlich wieder wie alles andere viel besser für sich zu nutzen wissen.
Das ist doch normal. Ja, aber ich glaube, dass wir wichtig einfach aufrufen sollten, wir haben jetzt schon Lösungen für so genau solche Sachen. Ich meine, ein kleines Imposter-Syndrom im Sinne von die Neugierde im Buchladen ist das Gute, das, boah, ich bin nicht gut genug, ist das andere. Aber ja, wir haben halt schon diese Lösungen. Wir können Bildung stärker demokratisieren, wir können Zugänge stärker möglich machen. Wir müssen nur alle quasi A, es vorleben und B, den Rest auch irgendwie dazu bekommen, unseren Hintern hochzubekommen. Weil wir sind ja, und ich meine, das darf man nicht vergessen, bei aller Negativität, oh Gott, enden wir so auf einem negativen Note hier. Okay.
Nein, auf keinen Fall.
Nein, wir bilden zum Beispiel top aus, was Data Science und Data und solche Geschichten angeht. Wir können die Leute noch nicht halten. Warum auch? Oh Wunder, dann landen sie in den USA. Wir haben nicht dieses, es ist halt viel gerade ein kulturelles Thema, ja, leider auch ein rechtlich bürokratisches, wo wir halt einfach merken, wir kommen an Grenzen. Aber das Individuum hat unglaublich viel mehr Möglichkeiten als vorher. Zurück zu der nigerianische Facharbeiter. Ist ja ein Facharbeiter, der Lagerfacharbeiter. Ja, ist jetzt hier nicht irgendwie eine komische Hilfskraft. Der auch wirklich sich als Facharbeiter versteht. Der auf einmal einen anderen Zugang hat. Und auch vielleicht ein bisschen weniger auf seine Kinder angewiesen ist für das Bürokratieschreiben, weil er einen Zugang zu Technik gefunden hat. Kleinigkeiten, die die Welt verändern können. Ich spreche kein Spanisch, habe aber eine kolumbianische Schwägerin, die natürlich Gott sei Dank Englisch spricht. Aber in Kolumbien selber ist Google Translate natürlich immer meine Waffe der Wahl gewesen und jetzt noch viel mehr Geschichten, die möglich sind. Wir haben vielleicht eine Chance, diese Technik, wenn wir sie jetzt anfangen, auch wirklich echt zu nutzen mit viel Hirn, dann können wir da vielleicht einfach noch ein bisschen was reißen.
Das glaube ich auch. Und wo du, was du gesagt hast, nochmal eine High Note zum kurz vorm Schluss. Die KI-Forschung, da ist Deutschland ja wirklich weit vorne, auch schon nicht jetzt erst, sondern auch in den letzten vergangenen Jahren, die TU München nur mal als eine Stelle der Forschung genannt, ne? Wir sind halt einfach nicht gut da drin, die Forschung, die wir, der wir federführen und vielleicht sogar manchmal an der Speerspitze stehen, zu produktifizieren. Ja. Weil die unsere Denke leider in der Mehrheit immer noch ist, ich hau das nicht raus, bevor es nicht 100% perfekt ist.
Genau. Also deswegen, ja, wir bilden gut aus, wir haben gute Forschung, Stable Diffusion ist in Deutschland erfunden worden. Wir sehen coole Geschichten. Wir müssen kollektiv nur auch ein bisschen einen anderen Drift hinbekommen. Und ja, am Ende des Tages hat das halt viel damit zu tun, auch einfach zu sagen, ach, scheiß drauf, ich starte jetzt einfach mal mit dem Kladderadatsch.
Ja, Stable Diffusion, kurze Side Note, war einer der ersten KI-Bildgeneratoren. Ja. Mit ChatGPT kann man das auch machen. Mit Midjourney ist so einer der führenden. Und die Gründer von Stable Diffusion, einige der Gründer haben ja dann Flux gegründet. Genau. Nicht das Produkt heißt Flux. Die Firma heißt Black Forest Labs, genau, aus dem Schwarzwald.
Stable Diffusion ist nicht richtig, es ist eigentlich ein Modell, es ist keine Firma.
Stable AI hieß die Firma. Ne?
Ja, genau. Stable Diffusion quasi ist das Modell, die Diffusionsgleichung, die quasi dahinter steht.
Genau. Und jetzt aktuell wird Flux in Teilen sogar besser als Midjourney bewertet, als führend, ne? Ja. Allerdings sind die jetzt an einem Stand, wo keinerlei Guardrails in dieser Software sind. Das heißt, in den letzten Wochen gab es einen Joe Biden in Windeln, eine schwangere Kamala Harris. Ja. Alles fotorealistisch zu sehen. Da an der Stelle wurde noch nicht implementiert. Irgendwie könnte man jetzt doch sagen, ne, deutsches Unternehmen. Und jetzt gehen die mal ganz früh auf den Markt und dann ist es schon wieder nicht richtig.
Genau das. Also ich meine, jetzt haben sie halt eine sehr blanke Variante, natürlich auch auf Grok und XAI, also mit Alan, unserem guten Freund, der natürlich gerne die Version auch gerne hätte. Aber ja, also das ist natürlich, ist das immer eine Gratwanderung und das überalignte Large Language Model ist vielleicht auch nicht der Stein der Weisen oder die bildgenerierende AI. Und sind wir ehrlich, die Pandora ist aus der Box raus. Also die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei. Also da muss man jetzt irgendwo, das ist aber genau das, was es momentan halt auch echt, sind wir ehrlich, auch komplex macht, selbst für den Profi.
Das denke ich auch. Barbara, es war super schön, dass du da warst. Wir haben jetzt die Stunde knapp überschritten. Ja. Wir sind sogar auf mehreren High Notes geendet. Unser Klavier war zwischenzeitlich hat relativ düstere Töne von sich gegeben.
Aber wir haben da Hoffnung.
Das gehört, glaube ich, dazu.
Das gehört dazu. Gerade aktuell gehört das leider ein bisschen dazu, ja.
Ja, ich fürchte auch. Bevor wir hier auseinandergehen, wo kann man dich denn jetzt im Herbst so sehen? Auf welchen Konferenzen sprichst du? Bist du vielleicht im Fernsehen oder im Radio? Wir haben ja vorhin von dem Sommerloch gesprochen. Das Sommerloch ist dann vorbei, wenn die bayerischen Schulferien enden.
Richtig, das ist fast geschafft.
Ja, wo können wir dich sehen?
Digital immer, man folge mir auf LinkedIn, ist immer ein guter Plan, das ist meine Radiomoderation, zu Updates der Digitalisierung des Kleiderschrankes, nein, relativ viel Inhouse, ein fixes Datum ist auf jeden Fall Women in Data und AI-Konferenz in Berlin am 27. September, wobei diesmal gehe ich niemanden mit einer Keynote auf die Nerven, sondern ich darf ein bisschen rummoderieren, ganz cool, das heißt übrigens Session Queen, ich arbeite noch am Outfit, und bin auf dem Panel zu Women in AI Entrepreneurship, nachdem ich ja hier so eigene Unternehmen seit zig Jahren habe und werde dazu ein bisschen was sagen und Input geben, ob man das machen sollte oder besser nicht.
Super. Kleine Side Note und ein Disclaimer, das Women in Data and AI Festival wird von InnoQ organisiert. Wir sind froh, dass du dabei bist dieses Jahr. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im Herbst, oder? Das
auf
ist
jeden
übrigens
Fall
ein Festival, wo alle kommen dürfen. Ne?
Ja, genau. Ich sage auch immer, alle dürfen kommen, nur nicht auf die Bühne. Aber genau. Das ist ja eigentlich immer so.
Ja, auf der Bühne sind nur Frauen plus.
Genau, also ich denke, das wird ganz großartig und ich kenne einige der Beteiligten. Das ist immer so das Klassische, willst du ein Projekt und echte Fachexpertise? Lade einfach nur Frauen ein. Ich hab's gesagt.
Ja. Super, danke, dass du da warst und wir sehen uns dann spätestens am 27. September in Berlin.
Ich freue mich schon.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.